Computerclub 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge 341 des Computerclub 2 Audiocast. Wir sitzen hier immer noch bei wunderschönem Wetter, das auch hoffentlich noch ein paar Tage bleiben wird, und freuen uns, dass wir interessante Sachen haben. Und auf der anderen Seite ist der Wolfgang Rudolf.
Am anderen Ende dieser langen Leitung, ja, aber ich habe keine lange Leitung. Ich begrüße auch alle ganz herzlich, die uns heute hier zuhören. Wir haben einige wirklich interessante Themen ausgewählt. Wir mussten auswählen, weil wir viel mehr Themen haben, über die wir berichten könnten, als wir dafür Zeit zur Verfügung haben. Und Ihre Geduld wollen wir natürlich auch nicht überstrapazieren. Aber ich denke, wir fangen ganz einfach mal an, Heinz.
Über die Zukunft reden wir. Den Arbeitsplatz der Zukunft. Die Citrix haben eine wunderschöne Studie gemacht. Überschrift: Ein Mitarbeiter, 6 Endgeräte und 2/3 Schreibtisch.
Ja. 6 genau. Endgeräte.
Ja. Das ist übrigens heute schon so. Die meisten haben nicht nur ein Endgerät, mit dem sie arbeiten, ihre IT-Arbeit machen, sondern haben mehrere. Denn wir haben PC, wir haben Smartphone, wir haben Tablets, wir haben Notebook. Da habe ich noch irgendwas vergessen.
Es fehlen noch 2 Endgeräte.
Dann haben sie vielleicht 2 Smartphones oder 2 Tablets, ich weiß es nicht, oder mehrere PCs an mehreren Arbeitsplätzen. Also man geht davon aus, dass bis zum Jahr 2020 sich die Bürofläche weltweit um 14% reduzieren wird. Und zwar ist es so, das heißt, dass 6,7 Schreibtische, das möchte ich gerne mal sehen, wie das aussieht, 6,7 Schreibtische für 10 Mitarbeiter. Grund ist, dass die Arbeitswelt sich in den nächsten Jahren, oder wir sehen es gerade, dass die Arbeitswelt sich ändert. War es früher notwendig, in die Firma zu kommen, sich an seinen Schreibtisch zu setzen, an seinen PC zu setzen und da seine Arbeit zu erledigen, gibt heute die Vielzahl der mobilen Geräte, die wir haben, ganz an, oder und auch die Vielzahl der Kommunikationsmöglichkeiten, die wir haben, ganz, ganz andere Möglichkeiten. Es ist doch im Prinzip egal, ob ich nun hier in der Firma im Büro sitze vor meinem PC oder ich nehme meinen Clubcomputer, setze mich in ein Café, habe da eine UMTS oder eine G3 oder ein HSDPA oder vielleicht irgendwann mal eine LTE-Anbindung und gehe da meiner Arbeit nach. Ob ich einen Text schreibe im Büro oder ob ich ihn draußen schreibe, ist ja vollkommen egal. Die andere Sache sind Tablettcomputer. Wenn ein Außendienstler Kundenbesuch...
Nein, hör mal, du bist ja euphorisch. Aber stell dir doch mal vor, ich gucke meine Lagerliste, meine Aufträge in einer Kneipe oder sowas auf meinem Clubcomputer an. Ja. Und da steht jemand hinter mir und guckt zu. Oder ich habe irgendwelche anderen Bilanzdaten oder sonstige Sachen.
Ja.
Das heißt, ein Büro brauche ich immer noch, um einen geschützten Raum zu haben. Das habe ich nicht auf einer Parkbank. Natürlich können wir mobil arbeiten, aber nicht alles.
Kommt doch an, wo du es machst. Du brauchst ja in der Kneipe beim Bier nicht gerade deine Lagerdaten durchzusehen, sondern du kannst das ja auch zu Hause machen.
Was mache ich denn dann in der Kneipe beim Bier?
Du kannst zum Beispiel einen netten Brief an deine Kunden schreiben oder du kannst mit deinem Chef dich schriftlich zanken oder du kannst telefonieren von unterwegs.
Aber dann muss ich doch, wenn ich mich schriftlich zanke, muss ich doch aufs Klo gehen, damit auch das nicht jeder lesen kann. Also Heinz, ich sehe es nicht, ich weiß, was du meinst. Ich kann irgendwo, natürlich, wenn ich unterwegs bin, vom Hotelzimmer aus oder irgendwo da, wo ich möglichst allein oder uneinsehbar bin, kann ich natürlich genauso arbeiten wie im Büro, weil mein Werkzeug ist eben der Computer oder die Computer. Aber so ganz in der Öffentlichkeit kann man viele Dinge, glaube ich, nicht verantwortungsvoll.
Andere Sachen kann man machen. Außerdem würde man beim Bier keine Unternehmenssachen machen. Für die Unternehmen auf der anderen Seite ist ja nicht nur für den Arzt.
Wenn du Bierbrauer bist und eine Brauerei hast, vielleicht doch.
Okay, ich gebe es auf. Für die Unternehmen jedenfalls sagen die, sie möchten gerne für ihre Mitarbeiter die Arbeitsplätze attraktiver gestalten und trotzdem dabei Geld sparen. Und deswegen fördern sie die Flexibilität des Arbeitsplatzes. Es ist ja auch so, wenn einer etwas weiter, ist ja so, dass die Arbeitsplätze von den Wohnorten weggewandert sind. Man arbeitet heute irgendwo in der Stadt und wohnt eventuell auf dem Dorf und hat dann lange Anfahrzeit. Diese Pendelzeiten, die die Autobahnen verstopfen und die Bahnen voll machen, muss ja nicht unbedingt sein. Man kann auch, wie gesagt, viele Sachen von zu Hause aus machen. Und wenn einer sich zu Hause einen Arbeitsplatz einrichten kann und dann Arbeiten erledigen kann, die er wirklich alleine macht und keine direkte Face-to-Face-Kommunikation mit seinen Kollegen braucht, die kann er auch von zu Hause machen und kann so seine Pendelei sparen. Ich weiß es von einem Arbeitskollegen hier, der macht das gerne, bei uns heißt das Telearbeit. Der hat 1,5 Stunden für eine Strecke zur Arbeit oder und dann hinterher wieder zurück. Das sind 3 Stunden gewonnene Zeit am Tag, die er neben seiner Arbeit, die er im Prinzip mit seiner Familie denn verbringen kann.
Aber ist dieser Prozess nicht schon seit 20 oder noch mehr Jahren in der Entwicklung?
Der Prozess ist schon lange in der Entwicklung. Wir sind jetzt aber an einer Schwelle, wo wir durch DSL, durch UMTS und so in der Lage sind, das auch wirklich effektiv zu machen.
Das heißt, der Home-Arbeitsplatz, der früher eigentlich nur zu Hause denkbar war, wo ich meine feste Leitung hatte, ja, wo ich dann an den Firmenrechner ran konnte oder sowas, der wird jetzt noch mobiler, als es schon war. Ich brauche nicht immer irgendwo eine Leitung zu haben.
Du hast, dir reicht irgendein Funknetz. Gut, es gibt dann Regionen in Deutschland, da ist das nicht so gut. Da gibt's eben nur langsame Leitungen und noch kein richtiges Funknetz. Da ist man dann noch benachteiligt.
Mach mich nicht fertig. Ich weiß, du zielst wieder auf mich ab, weil ich hier...
Du hast mich soeben geärgert. Wie unsere Zuhörer merken, mögen wir uns. Was wollte ich jetzt? Achso, ja, Außendienstler gibt's ja auch noch. Da hast du mich unterbrochen.
Ja.
Außendienstler sind natürlich vorwiegend beim Kunden und möchten auch gerne dem Kunden direkt eine kompetente Beratung, eventuell, wenn es um Verträge geht, auch sofort einen Vertrag abschließen können oder alle Daten, die er braucht, direkt rausziehen können. Die hat er nicht alle im Kopf. Bei Listen, die man ausdruckt, muss man A, viel schleppen, B, sind sie veraltet, sobald sie aus dem Drucker kommen. Also ist er denn mit seinem Klappcomputer oder seinem Tablet sehr gut bedient, wenn er denn da sagt, komm, ich guck mal eben nach, wie das ist. Wir haben noch einen Lagerbestand von 10.000 Schrauben. Wie viel brauchst du? 5.000? Okay, die sind bestellt, die gehen heute raus, die hast du morgen bei dir. Das ist mit den konventionellen Technik, die wir bisher hatten, also mit Telefon und sowas, schwieriger möglich. Ich hätte früher anrufen müssen im Lager, wie viel Schrauben haben wir noch? Warte, ich gehe mal eben gucken und kommt dann zurück, wir haben noch ein paar da. Ja gut, dann schick mal, ja, machen wir. Ne? Das geht dann heute schon professioneller. Zumindest auch der ganze kaufmännische Prozess, der denn dahinter ist, also die Lieferschein, Rechnungserstellung und Versandpapiererstellung, der wird dann direkt mit ausgelöst. Und zwar direkt vom Kunden aus. Und der weiß dann zuverlässig, dass seine Ware kommt, wenn es ein seriöses Unternehmen ist.
Ja.
Der Nachteil ist, was du schon gut thematisiert hast, sind eben die Sensibilität der Daten. Zum einen ist es, wenn man in der Kneipe sitzt und da sensible Daten rumzeigt, dann wird der Arbeitgeber nicht erfreut sein. Die andere Frage ist, wie schütze ich meine Firmendaten vor fremdem Zugriff? Deswegen ist es bei diesem Bring in your own device, also BYOD, wunderschön in amerikanisch abgekürzt, müssen die Firmen oder wollen die Firmen, die Verantwortlichen, eine gewisse Kontrolle über die Daten behalten. Wir haben es in der vorigen Sendung schon mal gesagt, dass es nicht ganz problemlos ist. Deswegen gehen die Firmen her und sponsern die Geräte, damit man zumindest eine Übersicht hat, ein übersichtliches Portfolio hat an verschiedenen Geräten, die mit den Firmendaten arbeiten. Also dass man zum Beispiel nur iPads nimmt oder wenn man Windows in der Windows-Welt hat, dass man dann eben Windows-Tablets, so Surface oder sowas nimmt. Oder wenn man in der Android-Welt ist, dann sagt, okay, wir haben denn nur die vom Hersteller LG oder nur von Samsung oder sowas, die Tablets, die und die lassen wir zu. Und auch nur die können auf die Firmen zugreifen, wenn sie die von uns empfohlene Sicherheitssoftware installiert haben. Eine Herausforderung für die IT, die wird immer mehr. Auf der anderen Seite ist es ein Qualitätsgewinn für den Arbeitnehmer und ein Qualitätsgewinn für die Firma, denn zufriedene Arbeitnehmer sind immer produktiver als die, die sich jeden Morgen müde ins Büro quälen und dann an der Kaffeemaschine über den Arbeitgeber schimpfen und dann warten, dass sie möglichst schnell Feierabend haben, um wieder nach Hause zu gehen, sich ihrer Familie zu widmen. Das war doch ein schöner Schluss, ne?
Ein sehr schöner Schluss. Aber man sollte nicht vergessen, es gehört eine gehörige Portion Selbstdisziplin dazu, wenn man aus dieser Firmenstruktur herausgeht und man muss sich dann selbst organisieren. Man muss also wirklich die Zeit einteilen, man muss verantwortlich arbeiten und kann nicht sagen, ach, heute habe ich keine Lust, Wetter ist schön. Dass man flexibler ist, auch mit seiner Zeit, ist ganz klar. Aber es gehört oder es kann vielleicht nicht jeder unbedingt damit umgehen.
Gut, der kann ja immer nach wie vor noch in die Firma gehen und dort arbeiten. Ich meine, man kann auf den Firmenarbeitsplatz nicht ganz verzichten. Man hat vielleicht keinen eigenen Schreibtisch mehr, der einem wirklich exklusiv alleine gehört. Aber es ist nach wie vor notwendig, dass man sich ab und zu mal oder des Öfteren mal in der Firma trifft und miteinander redet, seine Besprechungen macht oder auch Informationen direkt austauscht. Denn die direkte Kommunikation von Mensch zu Mensch ist an sich durch technische Hilfsmittel nicht wirklich zu ersetzen. Auch Videokonferenzsysteme sind zwar eine große Hilfe, es ist aber immer noch eine technische Schranke dazwischen. Das ist was ganz anderes, als wenn man dann miteinander irgendwo am Tisch sitzt oder miteinander essen geht oder der viel beschriebene Kaffeeautomat, wenn man den nutzt, einfach zur informellen Kommunikation. Die muss bleiben und die sollte auch von Unternehmen gefördert werden, wenn sie einigermaßen intelligent sind.
Kommt mir gerade eine ganz blöde Idee, weil du sagst, miteinander essen gehen. Aber ich habe noch keine Gaststätte gesehen, wo auf dem Tisch so ein paar Monitore sind, dass man per Videokonferenz miteinander essen kann. Das wäre doch auch mal eine Idee.
Also es gibt ja zumindest hier in Düsseldorf schon mal ein Lokal, in dem man per iPad seine Getränke und sein Essen bestellt. Die haben also Tabletts auf den Tischen, keine Speisekarte mehr und da kann man dann direkt interaktiv ordern, kriegt die Sache irgendwann aber von einem Menschen denn gebracht.
Ich habe einen Bekannten, ewig nicht mehr gesehen, den Gerd Schumacher, der hat vor Jahren, ich glaube in Dresden, mal so eine Gaststätte eröffnet, wo man den Tisch als Display hatte und da drauf auf einer Speisekarte auswählen und bestellen konnte und gar keine Bedienung mehr da. Aber das ist jetzt bestimmt schon 20 Jahre her. Der war wirklich seine Zeit voraus damals.
Ich kann mich auch mal erinnern, dass wir mal in Paderborn bei einer Computernacht saßen, du dein erstes Nokia hattest und per Fax haben wir unser Essen in der Kneipe bestellt.
Ja, direkt 2 Meter weiter stand der dann und hat sein Faxgerät, sein Bestelllist.
Und der hat so einen Spaß gehabt, der hat eine ganze Flasche Uso auf den Tisch gestellt. Es war eine lange Nacht.
Ja, das war eine lange Nacht. Heinz, am 31. Dezember dieses Jahres wird etwas geschehen. Was meinst du, was Gutes oder was Schlechtes?
Am 31. Dezember ist Silvester, da feiern wir mit netten Leuten und haben hinterher ein Feuerwerk. Aber ich glaube nicht, dass du das meintest.
Nicht ganz so gut ist es für das US-Nachrichtenmagazin Newsweek. Die stellen dann ihre Printausgabe ein und werden fortan nur noch digital ihre Ausgabe verbreiten. Fast 80 Jahre sind sie alt. Sie würden, glaube ich, im Februar 2013 80 Jahre alt. Und bei denen sind also die Werbeeinnahmen so weit weggebrochen, dass man auch die Kosten für die Printausgabe gar nicht mehr bezahlen kann. So, und jetzt muss man sich eigentlich überlegen, was heißt das? Hat das eine Signalwirkung? Das älteste Magazin überhaupt? Oder was bedeutet das für uns? Werden andere Zeitschriften diesen Vorhergehen eigentlich folgen?
Es ist ein mutiger Schritt, das zu machen. Aus den Erfahrungen, die ich arbeite ja im Verlagswesen, weiß ich, dass alle Verlage darüber nachdenken, wie sie ihre Inhalte in die digitale Welt bringen. Jetzt weniger technisch, es geht um wie bringe ich die Inhalte in die digitale Welt und kann denn da trotzdem auch noch Geld draus generieren. Internet ist eine Gratiskultur, ich kriege meine Nachrichten, meine Informationen, alle einfach auf Knopfdruck oder auf Touch. Wenn ich aber ein Magazin auf das iPad bringen will oder auf ein anderes Tablet bringen will, möchte ich auch gerne weiterhin Geld verdienen. Das geht eventuell mit den 10 Zoll Tabletts noch, da kann ich auch Werbung drauf verkaufen, obwohl die Werbekunden nicht so viel Geld ausgeben. Warum, weiß ich nicht, aber sie meinen immer, die Werbung auf einem elektronischen Medium müsste billiger sein als auf einem gedruckten Medium. Also nicht elektronisches Medium meine ich jetzt nicht mit Fernsehen sowas, sondern einfach auf einem Tablet oder Smartphone. Smartphone ist das nächste Problem, da leidet ja Facebook drunter, dass die Bildschirme so klein sind, dass man die mit Werbung einfach zu, wenn die noch erkennbar sein soll, einfach zumüllen sollte und dann mit, damit sinkt dann die Akzeptanz der Konsumenten. Also es ist ein sehr, sehr mutiger Schritt, zumal die Erfolge von Daily, also der Tageszeitung, die es nur für das iPad gibt, ja sehr von News Corporation, die sind ja nun sehr eingeschränkt, da hat man die Redaktionen zusammengestrichen, weil das Ding sich einfach nicht so getragen hat, wie man erwartet hat. Es kann natürlich sein, dass die Entwicklung, die wir jetzt erleben, dass die Hinwendung zu den interaktiven Grafiktablets und wie auch immer heißen, dass die dazu führen, dass so ein Magazin eher angenommen wird.
Heinz, ich glaube, man muss einmal diesen Schritt würdigen. Es ist ein mutiger Schritt, wie du gesagt hast, das sehe ich ganz genauso. Ob es vielleicht zu früh dafür ist oder ob hier ein Pioniertat begangen wird, vermag ich noch nicht einzuschätzen und wage ich auch nicht. Aber wenn man nur ein Papiermedium so umsetzt auf das digitale Medium, wie es vorher war, dann ist es ein falscher Schritt. Ich weiß nicht, was die machen. Ich weiß nicht, was sie vorhaben. Das, was du im Ansatz schon gesagt hast, ist, glaube ich, der einzige Weg, der richtige Weg, dass wir die neuen Möglichkeiten, die bei dem elektronischen Publizieren da sind, dass wir in Farbe, vielleicht sogar irgendwann dreidimensional, bewegte Objekte, Videos und all diese Sachen drauf haben, Tondokumente, dass man ein Magazin in einer erweiterten, erneuerten Form mit viel mehr Möglichkeiten aufbaut, das, denke ich, wird das Einzige sein, was Magazinen den Weg aus der Printzeit heraus in die digitale Zeit ermöglicht. Aber da fehlt es noch an einer anderen Sache. Ich möchte kein DIN A4 großes Teil mit mir herumschleppen, um meine Zeitung lesen zu können. Wobei DIN A4 schon für eine Zeitung klein wäre. Sondern ich.
Zeitung ist DIN A3 oder DIN A2.
Ja, ich brauche also irgendetwas, was ich zusammenfalten kann, aufrollen kann. Das heißt, neue Displays müssen her und die Elektronik muss so klein und so beweglich, so flexibel sein und die Stromversorgung, was technisch heute schon möglich ist, dass ich das Ding aus der Tasche nehme und auseinanderrolle und dann habe ich dort alles, was ich will. Da kann ich mein Magazin darauf lesen, mit der ganzen Interaktivität, die möglich ist. Ich kann auch darauf fernsehen, ich kann videotelefonieren, ich kann mir Videos ansehen, ich kann alles das machen, was man eben auf einem Display der heutigen Generation auch machen kann. Wenn das da ist, ich glaube, dann sind die Printmedien ganz schwer im Bedrängnis.
Moment, ganz langsam. Also erstmal dieses, ob man Video gucken kann auf E-Paper-Technologien, ist bis heute noch nicht raus. Es gibt gewisse Trägheiten, die da sind, die echtes, flüssiges Bewegtbild vielleicht nicht unterstützen. Das weiß man zurzeit noch nicht. Im Moment geht's noch
du nicht. Ich
bin immer noch bei 200 Millisekunden und das ist.
Na, wir sind schon runter auf 50 Millisekunden. Ja. Also in den Labors ist man schon relativ schnell. Auf 20 Bilder pro Sekunde kommt man mittlerweile in Farbe.
Dann ist man da, wo man hin will. 18 Bilder braucht man und 20 wäre optimal. Das andere, ist das wirklich das aus der Printmedien? Das ist die Frage. Wenn ich so ein großformatiges E-Paper habe, kann ich auch die Gestaltungsmöglichkeiten nehmen, die heute nur Printmedien haben. Die auf dem iPad oder auf dem 10 Zoll bin ich sehr eingeschränkt, weil ich durch die Gestaltung keinen Platz für Freiräume habe, mit denen Designer gerne arbeiten. Das sieht dann großzügig aus, es ist schön fürs Auge, es gibt eine bessere Leserführung. Das ist noch besser bei einer Zeitung, die entweder wie Handelsblatt oder Weltkompakt im Tab-Format, Tabletformat, also es ist etwas größer als A3, oder sogar wie die großformatigen Zeitungen, die also im nordischen Format sind oder also ungefähr im A2-Format sind, da hat der Layouter natürlich viel mehr Möglichkeiten, das eine Seite zu gestalten, auch angenehm zu gestalten für den Leser. Je kleiner es wird, desto schwieriger wird es. Man muss immer mehr einfach nur auf die Informationen reduzieren, muss auf Designelemente, die für das Auge so schön sind, dann eben verzichten. Habe ich ein großformatiges, dann kann ich mit den gleichen Mitteln, die ich heute nehme, erweitert durch mehr Inhalte oder andere Inhaltsformate, kann ich denn auch arbeiten. Das wird sicherlich noch eine Zeit lang dauern. Es gibt noch etwas anderes dabei, was man beachten sollte. Die Verlage verlieren ja gerade, alle Verlage weltweit verlieren sehr viele Anzeigenkunden. Die gehen teilweise um 30%, brechen die Anzeigenerlöse ein. Das heißt, es kommt einfach weniger Geld in die Kassen. Das heißt, es wird gespart. Gespart, ein Verlag ist ein Dienstleistungsunternehmen, besteht aus Menschen. Das, wo man am einfachsten sparen kann, man schmeißt Leute raus. Das Einfachste, was viele Verlage meinen, wo man dann sparen kann, ist an Redaktion, also schmeißt man Redakteure raus. Wenn ich aber die Redaktion verkleinere, habe ich auf der anderen Seite Probleme, neue Inhalte, die aufwendig gemacht werden müssen, zu generieren. Also das ist ein Henne-Ei-Problem, da muss man mal schauen, wie es ausgeht.
Gut, aber bei vielen Fachzeitschriften weiß ich, dass dort nur ein Chefredakteur sitzt. Der hat vielleicht ein paar technische Mitarbeiter und externe Mitarbeiter, die irgendwo verteilt sitzen. Autoren und Lektoren und alles, jeder gemischt daraus sogar. Und die erstellen eine Zeitung, die kann man dezentral sehr, sehr gut erstellen.
Ja, das ist nicht das Problem, aber du musst Geld dafür haben, Investitionen dafür tätigen, um qualitativ hochwertige Inhalte generieren zu können. Mhm. Ob die Leute nun bei dir im Haus sitzen als Angestellte oder ob sie irgendwo als Freie draußen sitzen, ist egal. Wenn die hochwertige Sachen liefern sollen, müssen die auch davon leben können.
Ja. Ja, und das ist ein generelles Problem. Das sieht man auch bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten, wie dort die freien Mitarbeiter derart miserabel bezahlt werden und behandelt werden, dass sich einem die Haare sträuben, wenn ich da mit Kollegen vom WDR spreche oder Kolleginnen und das alles mitbekomme. Und da muss ich sagen, nee, da läuft irgendetwas schief. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Darüber wollte ich gar nicht sprechen, aber loswerden wollte ich es. Warst du schon mal im Cockpit eines modernen Flugzeuges, so einem großen Dingen da?
Von den ganz neuen nicht. Das letzte war, glaube ich, vom ersten Airbus oder sowas.
Ja, das reicht ja auch. Die haben ja da gar nicht mehr ihre Seilzüge, mit denen sie da das Seitenleitwerk und das Höhenleitwerk bedienen, sondern die haben einen Joystick.
Und Fly by wire.
Sehr gut, du bist ja gebildet. Und diese Technologie will Nissan nächstes Jahr auch in einige seiner Modelle einbauen. Zwar kein Joystick, immer noch ein Lenkrad, aber die Lenkung soll voll elektrisch funktionieren. Das heißt, die Drehung am Lenkrad, die wird erkannt und wird dann elektrisch übertragen auf Stellmotoren, die wiederum die Räder, die Vorderräder, dann in die entsprechende Position bringen. So, das hat verschiedene Vorteile. Die ganze Geschichte wird mechanisch einfacher, leichter werden. Und vor allen Dingen, es werden auch Stöße und ähnliche Sachen, die heute ja mechanisch noch auf die Lenkung und auf das Lenkrad übertragen werden, fallen komplett weg. Man hat natürlich auch Sensoren an den Rädern, mit denen man Rückmeldungen von der Straße, das, was wir merken, wenn das Lenken plötzlich leichter wird und so, dass es eventuell glatt ist oder ähnliches, dass man immer noch auf das Lenkrad elektrisch wieder zurück überträgt. Also doch so eine Art Gefühl hineinbringt. Der große Vorteil ist, man kann dann diese Sensibilität des Einzelnen auch noch einstellen. Man kann sagen, okay, also rauen Untergrund oder ähnliches, der eine möchte es ein bisschen stärker spüren, der andere weniger. Andere Dinge gibt es auch noch, dass man über die Kamera, die dort mit eingebaut ist und die Fahrstrecke überwacht, zum Beispiel bei Seitenwind, wenn das Fahrzeug zur Seite gedrückt wird, automatisch und elektrisch gegensteuern kann, auch ohne, dass das Lenkrad sich dreht. Das Auto korrigiert solche Sachen zum Beispiel. Das ist also doch ein großer Schritt in eine Zukunft, die lange auf sich warten ließ. Weil das Problem war, man hat immer Angst gehabt, wenn man es elektrisch macht, und da fällt irgendetwas aus, dann wird das Auto unsteuerbar. Das stimmt aber nicht, denn hier gibt es nach wie vor eine sicherlich einfache mechanische Lenkung Die ist über eine elektrische Kupplung verbunden. Und wenn dann ein System ausfällt, wird der Strom rausgenommen. Die Kupplung schließt sich und wir lenken wieder ganz normal, wie das alte Pferdefuhrwerk, hätte ich fast gesagt, um im Notfall das Auto steuerbar zu halten.
Hört sich gut an.
Ja.
Das hört sich gut an. Es gibt auch noch eine Situation, wo das sehr vorteilhaft ist. Im Falle eines Frontalcrashs kommt das Lenkrad dann nicht mehr durch den Fahrgastraum geschossen.
Ja, das hat man ja heute
auch. Wenn man es richtig entkoppelt hat. Ja, die sind schräg gegeneinander versetzt, aber die kommen immer noch auf einen zu. Das könnte man damit dann noch weiter, gut, man muss mal gucken, wie der mechanische Entkopplung ist.
Ja.
Interessantes Konzept, ja.
Also ich denke, Nissan geht hier wirklich einen Schritt in die Zukunft und die haben wohl ausgerechnet, dass sie da bis zu 20% sparen und eine ganze Menge Möglichkeiten haben, um hier das Fahrzeug noch sicherer zu machen und vor allen Dingen über die Kamera, die am Rückspiegel ist und das Geschehen beobachtet. Aber die Systeme in den heutigen Autos, die sind ja derart komplex, die sind ja derart vernetzt. Es ist ja kaum noch zu durchschauen und selbst Fachleute stehen manchmal kopfschüttelnd davor und wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Wusstest du, dass wenn bei meinem Auto zum Beispiel der Regensensor ausfällt, mein Auto schlechter bremst?
Genau.
Hä, mehr kann man nicht sagen. Oder sagen wir mal, nicht besser bremst als normal. Das wäre vielleicht jetzt der richtige Ausdruck. Der Regensensor, der eigentlich dafür gedacht ist, dass die Scheibenwischer eingeschaltet werden, sobald man über Reflexionen, die über eine Infrarotleuchtdiode gesendet wird, das Licht, was dann empfangen wird und mehrfach reflektiert wird in der Scheibe. Und wenn außen ein Tropfen drauf ist, dann wird diese Reflexion eben verändert und es kommt nicht mehr so viel Licht an, unsichtbares Licht. Und dann sagt er, aha, da sind ein Tropfen oder mehrere Tropfen, jetzt schalte ich mal den Scheibenwischer ein. Der sorgt zum Beispiel dafür, dass bei stärkerem Regen bei meinem Auto die Bremsen ab und zu ganz, ganz leicht betätigt werden. So leicht, dass ich es nicht merke. Aber damit wird die Feuchtigkeit von den Bremsscheiben heruntergewischt und dieses leichte Anlegen sorgt dann dafür, dass ich in dem Moment, wo ich schnell bremsen muss, wo natürlich wieder ein Assistent aufpasst und guckt, ob ich schnell meinen Fuß vom Gas und nehme auf die Bremse tapse und sagt, das ist ein Notfall, dass in dem Fall eben diese kurze Zeit Ersparnis, bis die Bremse voll einsatzbereit ist, mir hilft, noch früher zum Stehen zu kommen. Ist der Regensensor kaputt, der meine Scheibenwischer einschaltet, ist diese kleine Hilfe nicht mehr da. Ich wollte nur mal so sagen, also so komplex vernetzte Systeme, wie es heutzutage unsere Autos sind, das haben wir uns vor 20 Jahren noch nicht träumen lassen.
Ja, ja, ein Mittelklassewagen hat 50 Mikroprozessoren an Bord.
Ja, ja. Und
können noch ein paar mehr sein, wollen wir uns ein, zwei nicht streiten.
Es kommt ja auch nicht darauf an. Und die müssen alle immer funktionieren, ne? Aber
das ist ein Thema, das werden wir uns irgendwann mal vornehmen. Das ist dieses Embedded Computing, das sehr schwierig zu erklären ist.
Ja.
Weil es so versteckt und so weiter. Übrigens versteckt. Ich hab da ein ganz anderes Thema. In den USA hat man mal die Verkaufszahlen von Geräten zur unbemerkten Überwachung verfolgt und festgestellt, dass plötzlich ein Riesenzuwachs ist. Also diese ganzen kleinen Spionagekameras und sowas, die haben Verkaufszahlen, die astronomisch sind. Ein anderer Meldung kommt da auch zwischen, dass bei 92% der Scheidungsfälle in den USA es mittlerweile Beweisvideos gibt, wenn einer der Ehepartner sich einen anderen Partner gesucht hat.
Aha.
Das heißt also, dass diese Überwachung, die wir normalerweise immer gerne dem Staat und den Geheimdiensten unterstellen, mittlerweile, zumindest in den USA, in den Alltag, in die Ehen eingezogen sind. Dass wenn man deinem Partner nicht traut, stellt man irgendwo versteckt eine Kamera hin, guckt, was der so anstellt. Also das, was früher in den Kriminalfilmen war, da wurde dann die Klimaanlage ausgebaut und was weiß ich was, da wurde eine Riesenkamera versteckt. Das macht man eben so nebenbei.
Heinz, schade,
wenn man dann seinen Partner beim Fremdgehen ertappt hat, dann hat man direkt Beweismaterial für den Scheidungsantrag.
Heinz, schade, dass wir sowas nicht im Shop haben, aber reinsehen lohnt sich dennoch. Ich tue den Daumen hoch. Und
ja,
sage
ich
tschüss,
auch.
Bis zum nächsten Mal.
Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.